Liebe Geschwister, jeder Sonntag im Kirchenjahr steht unter einem Thema und der Sonntag heute steht unter dem Thema Vergebung. Wir haben das vorhin schon im Wochenspruch gehört, bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich habe euch heute die zwei weit verbreitetsten Bücher der Weltliteratur mitgebracht. Zum einen ist das die Bibel. Dann kommt ganz, ganz lange nichts. Und dann kommt ein Büchlein mit dem Titel Von der Nachahmung Christi oder Von der Nachfolge Christi. Das hat ein Mönch vor knapp 600 Jahren geschrieben, Thomas von Kempen. Und darin schreibt er, weil jeder Mensch seinen eigenen Kopf und jeder Kopf seine eigene Meinung hat, so entstehen leider ziemlich oft Misshelligkeiten und Streitigkeiten unter Freunden und Nachbarn, unter Ordensleuten und frommen Seelen. Ja, und der Kreis, in dem er lebte, Thomas von Kempen, das war ein neuer, ein geistlich sehr lebendiger Kreis. Die nannten sich die Brüder vom gemeinsamen Leben. Und trotzdem hat er dort offenbar diese Erfahrung gemacht, obwohl das lauter Leute sind, die was wollen, die näher zu Gott wollen, gibt es da Misshelligkeiten, gibt es Streitigkeiten. Und wahrscheinlich gibt es niemanden unter uns, der das nicht aus eigener Erfahrung bestätigen könnte. Wo Menschen zusammenleben, sind solche Dinge eine alltägliche Begleiterscheinung. Und so auch in der Gemeinde. Und wenn es in einer Gemeinde wirkliches Zusammenleben gibt, dann umso mehr. Wenn man sich nur ganz kurz sitzt neben der Bank und geht dann wieder, hat man ja gar keine Gelegenheit. Aber wenn man näher und mehr zusammen macht, dann erst recht. Und das ist auch für Jesus ganz klar. Und er sagt an keiner Stelle, dazu darf es auf keinen Fall kommen. Das wäre unrealistisch. Aber was er mehrmals sagt, ist, dabei soll es auf keinen Fall bleiben. Und in der Bergpredigt gibt er uns eine Regel, die genau das bewirkt, dass so eine Misshelligkeiten, so eine Streitigkeiten nicht zu einem Dauerzustand werden, wenn wir uns denn an dieser Regel halten. Sie steht in Matthäus Kapitel 5 und sie lautet nicht Schwamm drüber, sondern Vers 23, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh zuerst und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Zwei Verse, eine kleine Regel. Und das Erste, was ich da drin höre, ist eine Entlastung. Das wird es bei euch geben, dass sich einer ärgert über einen anderen. Dass eine etwas gegen eine andere hat. Und das ist erstmal nicht schlimm, es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Und in dieser Frage, wie sollen wir damit umgehen, hilft uns diese Regel, die uns Jesus hier gibt, weiter. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst, das heißt, wenn du dich bewusst in die Gegenwart Gottes begibst. Zum Beispiel, wenn wir heute Abendmahl feiern. Bei jedem Gottesdienst treten wir in die Gegenwart Gottes. Deswegen sagen wir ja auch am Anfang, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir beten, tun wir das. Wenn wir in der Bibel lesen, um Gott zu hören. Wenn wir an Gott denken, zwischendrin. Jede Beziehungsaufnahme zu Gott. Und wenn du das tust, dich in die Gegenwart Gottes begibst, dann kann es passieren, dann wird es passieren, dass dir etwas einfällt. Zum Beispiel das, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat. Also du bist gerade dabei, dich auf Gott auszurichten, dich auf ihn zu konzentrieren. Und dann zuckt da so ein Gedanke quer rein. Und dann fühlst du dich natürlich gestört, das gehört doch jetzt nicht hierher. Falsch, sagt Jesus, das gehört sehr wohl hierher. Das gehört zu den Dingen, die Gottes Gegenwart bewirkt, wenn wir uns ihr aussetzen. Das gehört zu den Risiken, die wir da eingehen. In der Gegenwart Gottes fällt uns so manches ein, was wir gut weggelegt hatten. Der Blick zu Gott schärft das Gewissen, erinnert uns an seinen Willen. Und das ist wirklicher Gottesdienst, wenn uns dabei bewusst wird, wo in unserem Leben etwas zu klären wäre. Solche Erinnerungen gehören zu dem, was Gott uns in seiner Gegenwart schenkt. Ob im Gottesdienst, ob beim Beten, in der Bibel lesen oder wann auch immer. Wenn dir dabei einfällt, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat. In diesem Satz steckt noch mehr, der gibt uns Auskunft, an welche Art von Konflikten oder Schwierigkeiten Jesus hier denkt. Nämlich nicht zuerst so heiße Konflikte, bei denen es gerade richtig kocht, wo auch jeder weiß, da brodelt was. Für die Art brauchen wir keine extra Erinnerung, die ist ohnehin immer gegenwärtig. Aber wenn so ein Konflikt nicht geklärt wird und nicht ausgeräumt wird, dann bleibt er nicht ewig heiß. Das geht gar nicht. Der kühlt sich ab. Und manchmal verdunstet er auch und ist dann einfach weg. Das ist natürlich besonders schön, aber manchmal auch nicht. Dann kühlt er zwar ab, ist aber nicht weg. Er kriegt dann so eine Kruste vielleicht, wird chronisch und vergiftet trotzdem die Atmosphäre. Und das Tückische ist, solche abgekühlten Konflikte, die werden dann unauffällig, die sind nicht mehr so erkennbar. Da ist dann ein Deckel drauf, dann raucht da nichts mehr. Zum Beispiel eben nach dieser Methode Schwamm drüber. Und gerade Menschen, denen Harmonie wichtig ist, die sind dann in diesem Stadium froh und denken, jetzt haben wir es überstanden. Aber die Beziehung ist eben immer noch gestört. Das Ganze ist nicht mehr so heiß. Man kann es aber jetzt so gestalten, dass es nicht mehr auffällt, dass es den anderen nicht mehr auffällt. Am Ende fällt es einem selber nicht mehr auf. Der Deckel ist drauf, der Schwamm ist drüber, für die anderen, für uns selber. Und oft, wenn er eben nicht von selber verdunstet, dann ist es eine Scheinlösung mit dem Schwamm. Und diese Art scheingelöster Konflikte, die ja aber immer noch da sind und stören, da brauchen wir, dass das uns jemand dran erinnert. Dass uns etwas dran erinnert. Da hast du also mühsam Ruhe reingekriegt und dann kommt da Gott und nimmt den Deckel, den du so mühsam draufgelegt hast, einfach wieder weg. Und dabei wolltest du dir doch gerade für ihn Zeit nehmen. Und dann sowas. Eine Störung. Jawohl, das ist eine Störung. Aber die stört auf aus einer falschen Ruhe. Aus einer Ruhe, die es dem kalten Konflikt erlaubt, da immer weiter zu ätzen und Schaden anzurichten. Und deshalb ist es eine gute Störung. So, also die Ruhe ist weg, der Deckel ist weg, der Schwamm hat nicht funktioniert. Aber gemacht, wir haben unser Pulver nicht so schnell verschossen. Vielleicht haben wir noch einen Deckel in Reserve. Den, aber ich bin doch nicht schuld, Deckel. Ein bisschen zu groß, aber passt trotzdem drauf. Okay, die unangenehme Erinnerung, die ist wieder da. Die lässt sich nicht einfach wegschieben, aber es fängt sofort an zu arbeiten in uns, in dem Moment. Das ist doch wohl nicht mein Ding. Ich habe damit überhaupt nicht angefangen. Ich bin hier allenfalls Leidtragender. Und außerdem der andere, der hat eindeutig die härteren Dinger losgelassen. Der muss kommen, ganz klar. Oder die muss kommen. Und dann, ja dann will man natürlich nicht so sein. Man ist ja kein Unmensch, aber den Anfang muss er schon machen. Uff, gerade nochmal abgewendet die Störung. Aber nein, da ist Gott schon wieder und zack ist auch der Aber. Ich bin noch nicht schuld, Deckel runter. Jesus kennt uns. Der kennt alle Ersatzdeckel, die wir so in petto haben und hat sich so klar ausgedrückt, dass die plötzlich alle nicht mehr passen. Da steht nämlich, wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Da ist kein Wort von, wer hat Schuld, wer hat angefangen und wessen Schuldkonto ist inzwischen höher geklettert. Über all diese Fragen sind die Kontrahenten meistens ohnehin verschiedener Ansicht. Und die Frage, diese Frage, wer ist schuld, ist also vorab überhaupt nicht zu klären. Es reicht völlig die Erinnerung, da steht etwas zwischen uns. Kann sogar sein, dass mich das überhaupt nicht belastet. Ich weiß nur, der andere hat etwas gegen mich. Wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, sagt Jesus, das reicht. Es geht nicht darum, wer hat angefangen, wer war schlimmer, sondern es geht darum, dass dieser Teufelskreis endlich unterbrochen wird. Und der, dem das bewusst wird, da ist was zwischen uns, der soll anfangen, der soll die Initiative zur Versöhnung ergreifen. Sobald wir uns daran erinnern, dass da was ist, haben wir damit einen Auftrag von Gott. Geh und versöhne dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Aber unser Vorrat an Ersatzdeckeln ist noch nicht ganz erschöpft. Einen habe ich noch. Den aber doch nicht jetzt Deckel. Und wie ihr schon merkt, der passt jetzt auch nicht so richtig. Der ist ein bisschen zu klein. Waren nicht so viele Deckel in der Küche, die für diesen großen Topf passen. Aber eigentlich passt es auch, dass er zu klein ist. Erstmal ein bisschen rausschieben. Kann ich die unangenehme Angelegenheit ja noch, weil ich bin ja gerade beim Opfern. Ich suche doch gerade die Gegenwart Gottes. Ich will mich doch auf ihn ausrichten. Und das ist doch wohl das Wichtigste, was es gibt. Was ist da gegen so eine kleine Zwistigkeit? Und sagt nicht Jesus selber, Gott lieben ist das größte Gebot? Da muss doch wohl alles andere warten. Aber Jesus sagt, nein, Gott kann warten. Der will das nicht, dass etwas zwischen euch ist und ihr trotzdem da zusammen sitzt, zusammen singt und betet, Abendmahl nehmt, als ob nichts wäre und es einfach so weitergeht und sagt, wir kümmern uns um Gott. Und dann ist da dieses Wissen, der oder die hat einen dicken Hals wegen mir. Jesus sagt, lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst und versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Also wenn wir unfrieden sind mit unseren Mitchristen, dann kann ich eine Einheit mit Gott auch nicht durch ein großes Opfer erreichen. Dass da einer ist, der etwas gegen mich hat, das stellt sich womöglich dazwischen. Und Jesus sagt nicht, dass die Beziehung zu Gott jetzt die unwichtigere ist, aber er gibt uns eine zeitliche Reihenfolge vor. Zuerst dann. Lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Und wie so oft lohnt es sich genau zu lesen, da steht nicht einfach, versöhne dich zuerst, sondern geh zuerst hin und versöhne dich. Geh. Jesus kennt uns genau, der weiß, dass uns das schwerfällt, jedenfalls den allermeisten. Und noch dazu kommt uns was quer, dass nach unseren Regeln das oft als Eingeständnis der Schuld gilt, wenn jemand hingeht und sagt, wollen wir nicht wieder. Das ist übrigens eine ganz schlechte Regel, die verhindert viele Versöhnungen und Klärungen. Und das ist schon schwer. Und am schwersten ist der erste Schritt. Nicht noch mehr Ersatzdeckel rausholen, sondern tatsächlich meine Opfergabe, das, was ich mit Gott vorhatte, liegen lassen und mich aufmachen. Und deshalb steht hier auch ausdrücklich, geh. Erstmal nur den ersten Schritt. Nimm den rechten Fuß hoch, strecke ihn nach vorne, lass ihn wieder runter. Das war der erste Schritt. Der zweite, der geht schon leichter. Geh und versöhne dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Fang wieder an, mit ihm zu sprechen. Manchmal reicht schon der Anstoß. Der andere hat schon drauf gewartet, hat sich nur nicht getraut. Vielleicht müssen auch noch viele Schritte folgen. Vielleicht kriegst du erstmal eine Abfuhr. Vielleicht will der andere überhaupt nicht. Du kannst es nicht erzwingen. In Römer 12, Vers 8 schreibt Paulus, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Manchmal ist es auch nicht möglich oder zu einer bestimmten Zeit nicht möglich. Das kann ganz schön schwer sein. Und mir ist dabei das Lied eingefallen, gibt es ein schönes Lied aus den blauen Liederbüchern, aus den neuen Gemeindeliederbüchern, wie ein Fest nach langer Trauer. Ich habe schon versucht, uns anzustiften, das heute zu singen, aber ich habe mir sagen lassen, das ist euch nicht so vertraut. Jedenfalls, meint ihr, wir kriegen das hin? Okay, aber ich lese mal die erste Strophe vor. Das sind ja alles so Metaphern zur Versöhnung, wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen, ein Ich mag dich trotzdem Kuss. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Kommen noch zwei Strophen und mit wunderschönen Bildern, die alles sagen, das ist ein tolles Gefühl, wenn das gelungen ist, wenn du das geschafft hast. Das ist wunderbar, wunderschön. Und einige von den Bildern, die lassen auch etwas ahnen von dem, was vielleicht vorne weg war. Seenot, wie ein Seenotland in Sicht, ein langes Schweigen, wie ein Erdteil neu entdeckt. Ehe es soweit ist, gibt es extreme Anstrengungen, gibt es Entbehrungen, gibt es Frustration, gibt es Rückschläge, gibt es schwindende Hoffnung, ob wir das jemals noch schaffen, Enttäuschungen, vergebliche Versuche. Und dann hat es sich trotzdem gelohnt. Dann war es aller Mühe wert. So ist Versöhnung manchmal ganz schön schwer. Aber immer noch viel leichter, als immer mit dieser Last zu leben. Vielleicht schaffst du es auch nicht alleine. Einen Erdteil entdeckt man auch nicht alleine. Im Philipperbrief ermutigt Paulus einmal zwei verstrittene Frauen zur Versöhnung, Euodia und Syntyche. Und dann bittet er einen Mitarbeiter, Syzygos, ihnen dabei zu helfen. Manchmal ist die Situation so verfahren, dass sich die Betroffenen gar nicht mehr richtig zuhören können. Dass immer das gleiche Ping-Pong passiert. Man weiß schon genau, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Braucht man nicht nochmal drehen, diese Runde. Auch wenn der gute Wille da ist. Und dann braucht es eine dritte Person, die selber nicht mit in diese Sache verstrickt ist. Geh zuerst und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also das sollen wir zuerst unsere Beziehung zueinander ordnen, wenn das so was Störendes ist. Aber dann sollen wir wiederkommen, zurück zum Altar, zurück in die Gegenwart Gottes. Aufheben, was wir da abgelegt hatten und es zu Gott bringen. Beides gehört zusammen. Es geht nicht an, zu Gott zu kommen, als ob nichts wäre und unsere Beziehungen zu anderen im Argen liegen zu lassen. Aber es ist auch zu wenig, nur mitmenschlich zu sein und Gott dann links liegen zu lassen und die Beziehung zu ihm zu vernachlässigen. Was von beiden ist wichtiger? Es wurde Jesus einmal gefragt, was ist das Wichtigste, was Gott von uns will? Und er hat geantwortet, auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Beides gehört zusammen. Und wer eins davon weglassen will, der verliert auch das andere. Und deshalb stört uns Gott gerade vor dem Altar auf und schickt uns erstmal weg. Auf die Art können wir dann wirklich zu ihm kommen. Und der Konflikt mit dem Nächsten steht nicht mehr zwischen ihm und uns. Oder jedenfalls, dass wir uns nicht darum bemüht und gekümmert hätten. Es gibt Dinge, die sind einfach zu verstehen, aber ziemlich schwierig umzusetzen. Und ich glaube, diese Regel Jesu, die gehört dazu. Zum Schluss eine Frage und eine Ermutigung. Eine Frage, Hat jemand etwas gegen dich? Fällt dir jemand ein? Und dann fragt Jesus, wann wirst du hingehen und dich versöhnen? Wann tust du den ersten Schritt und versuchst, die Sache zu klären? Und die Ermutigung wieder von dem alten Mönch Thomas von Kempen aus seinen Büchern von der Nachfolge Christi. Tu, was du kannst, und Gott wird deinem guten Willen freundlich beistehen und tun, was du nicht kannst. Amen.